Hallo Gregi, lang nicht mehr gesehen und gehört.
Grüezi wohl, Herr Dorivonin.
Hast du gesehen auf LinkedIn? Ich habe das Seminar ausgeschrieben und
Ja.
im Nu hure viele Likes.
Ja, besten Dank. Es läuft bereits gut. Wir haben innerhalb von 36 Stunden bereits über 30 Anmeldungen.
Und wie viel Platz haben wir?
Ja, ich glaube, etwa 100 oder 120 insgesamt.
Okay.
Ja.
Aber eben Seminar füllen ist ja noch nie das Problem gewesen.
Wir machen es jetzt das vierte Mal, vielleicht ganz kurz ausholen. Das ist eine Weiterbildungsveranstaltung, wo meine Kanzlei zusammen macht mit der Uni St. Gallen. Digitalisierung des Straf- und Strafprozessrechts. Machen wir jetzt zum vierten Mal. Und es ist jedes Mal mehr geworden. Genau. Also wir hoffen, wir haben genug Leute. Wie ist
Ich
das
bin
Programm?
also zuerst zu den Rahmenbedingungen. Ich finde es einfach schade, dass wir nicht mehr im Dolder sind.
Ja, das ist dort ein Notfallplan gewesen, weil man ja dort IBM hat mir kurzfristig alles abgesagt wegen Corona. Da habe ich so
Ah,
schnell
darum ist das
reagieren.
gewesen. Ja,
Genau.
okay.
Aber jetzt sind wir wieder da in den Six Convention Points im Fünfe hinein. Ja, ist sehr schön dort.
Ja, also ist letztes Jahr, also ich finde es super dort.
Du schließt ja jetzt zum dritten Mal dann die Tagung mit einem Podcast ab. Zuerst mal hast du den aktuellen Ankläger im Vinzenzprozess gehabt.
Ja.
Zweites Mal hast du wer gehabt.
Jacqueline Fehr.
Genau, und jetzt, mit was kommst du jetzt?
Der darf mir das schon
Ja,
verraten?
sicher, sie haben ein Programm.
Ah, mit der Brigitte Hürlimann
Ja,
von der
finde ich super.
Republik.
Ja, wird super, ja.
Ist ja selber auch ein Dr. Jur, hat sehr viel Ahnung vom Recht und begleitet seit, ich glaube, seit 1986, begleitet sie als Gerichtsreporterin die Strafjustiz.
Genau, und so ihr Motto ist ein bisschen keine Justiz ohne Public Watchdogs. Ne? Docs, DOCS, also so ein bisschen die digitale Zugänglichkeit von Gerichtsurteilen etc.
Das und wir werden sicher auch diskutieren, wie sich Gerichtsberichterstattung und vor allem auch der Umgang von der Gericht mit den Medien verändert hat. Da ist einiges gegangen in den letzten 35 Jahren.
Ja, jedenfalls, wir hoffen auf rege Teilnahme, wir haben ein gutes Programm. Wir erlauben uns jetzt gerade, ich erlaube mir einfach mal ein bisschen Werbung machen in eigener Sache.
Ja, klar.
Geht auf strafrecht-digital.ch. Wir haben zum Beispiel Live-Hacking. Es wird live gehackt vor Ort. Wird sicher gut. Also insbesondere zum Beispiel der Beweiswert für digitale Beweismittel. Ich meine, wird drin ein einfaches E-Mail vorgelegt? Ist es das einfach im Word gemacht oder ist das wirklich ein E-Mail? Wie kann man abklären, ob es E-Mail wirklich, welche Beweiswerte das E-Mail hat und diverse sehr spannende andere Themen.
Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe einen HVK vor kurzem und auf der Gegenseite einen von den Anwälten, der auch im Vinzenz-Prozess auftritt. Und dort habe ich ihn auch überrascht mit E-Mails, also mit Beweismitteln. Und er hat dann auch, das Einzige, was ihm eingefallen ist, der Beweiswert von diesen E-Mails, die Echtheit in Frage stellen.
Ja, aber es ist ja wirklich so, also du kommst einfach mit einer ausgedruckten E-Mails und in der Regel wird einfach davon ausgegangen, mit der Annahme gemacht, dass sie wirklich gesendet haben, dann empfangen E-Mails. Aber es braucht eben eigentlich viel mehr und das wird uns der Lionel Bloch von Forentec GmbH, auch oft im Auftrag vom Staat schafft, versuchen zu erklären.
Das ist jetzt auch gerade wieder ein lustiger Zufall. Ich habe heute eine Verfügung vom ZMG bekommen oder zumindest heute angeschaut. Und dort haben sie ihn beauftragt, ein
Das
Nattel
sind wir gemacht.
auszuwerten.
Genau, ja. Kannst du das gerade debriefen am 23. September 2022, Six Convention Center, strafrecht-digital.ch.
Ich bin gespannt, ob er es aufbringt. Kann ich dann, machen wir dann gerade wieder einen Podcast.
Genau. Ja, du hast ja ziemlich zugeschlagen letzte Woche. Ich habe ein Timeout gehabt und zu dir ist der Beat Stocker gekommen.
Ja, super spannend gsi, guter Typ. Hast du gehört? Hast du
Ich habe alles
gehört?
gelost, natürlich, ja.
Was sind so Highlights? Was nimmst du so mit?
Es ist spannend gewesen, zu hören, wie eigentlich eine Person mitten aus der Gesellschaft einfach von 100 auf 0 abgefahren wird und die ganze Prozedur mitbekommt. Und dann hat man wirklich so einen direkten Bericht sozusagen aus der Front, von der Front, wie das ist und was es auch wo es gut kann reflektieren kann. Man merkt, Beat Stocker ist ein smarter Typ, der das auch richtig einschätzen kann, der auch eine Selbstreflexion hat. Ja, habe ich spannend gefunden. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Was ich interessant gefunden habe, also, oder noch speziell gefunden habe, ich meine, die Verhaftung das lebensprägende Ereignis ist jetzt 4 Jahre her. Und wir haben die Strafverfahren oft auch Sachverhalte, oder? Die 4 Jahre zurückliegen oder länger. Und der Bert Stocker weiss nicht einmal mehr genau, wie er vom Polizeigefängnis für die Haftübernahme, dass er mit einem Wagen an die Weststrasse gefahren worden ist. Oder? Zuerst hat er gemeint, das wäre im gleichen Gebäude gewesen. Und erst auf Nachfrage hin ist rausgekommen, ja, also, wenn ich an die Weststrasse gegangen bin, dann habe ich transportiert werden. Aber in der aktiven Erinnerung hat er es nicht mehr gehabt, obwohl das etwas von dem war, ein Ereignis war, ein Erlebnis, das man nicht so schnell wird vergessen. Also die Zuverlässigkeit von einer Zeugenaussage, finde ich, sieht man da gerade exemplarisch. Oder? Wie schwierig das ist, in so turbulenten Zeiten Sachen richtig einzuschätzen und es nachzuerzählen. Also,
ja, in meinen Augen zeigt es einfach, wie unglaublich gross der Stress und der Druck ist in so einem Moment. Und auch wenn du meinst, als direkt Betroffener, du sagst klar im Kopf, ist es eben nicht.
Ja, ja, ich will es wie übertragen, weißt du, auf eine Situation, auf eine Kneipenschlägerei, oder? Oder wenn man Opfer wird von einem sexuellen Übergriff. Das ist halt ein alles lebensprägende Ereignis. Wie schwierig das ist, nachher wieder nachzuerzählen, oder? Grundsätzlich, wie schwierig also es ist, länger zurückliegende Ereignisse wieder richtig wiederzugeben, sich an Sachen können erinnern. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, oder wie unzuverlässige Zeugenaussage eigentlich ist.
Ja, aber ich finde, es geht noch weiter. Ich meine, du siehst so bei der Auswahl von seinen Crocs, von diesen Schuhen, wie er dort eigentlich schildert, wie er da Mühe hat, eine Auswahl zu treffen. Und das zeigt doch einfach auch, wie eingeschränkt sein Mindset in dem Moment war.
Ja, absolut.
Also wie, wie der Stress und der Schock dich einfach gar nicht mehr lassen, so klar denken.
Ja, und wie er sich mag daran erinnern, wie er Crocs ausgewählt hat, sich aber nicht mehr mag daran erinnern, wie er transportiert worden ist.
Aber ich finde jetzt das als Schlussfolgerung aus dem, musst du einfach sagen, einfach nochmal eine größere Zurückhaltung in der Entscheidung mache ich in dem unmittelbaren Moment von dieser massiven Drucksituation am Anfang von einer Strafuntersuchung, mache ich dort Aussagen ja oder nein?
Genau, und da komme ich gerade zu meinem zweiten Punkt, zum Aussageverhalten. Das ist ein guter Übergang. Ich sehe das, ich würde nicht sagen kritisch, aber ich habe schon das Gefühl, es ist eine grosse Überzeugung da gewesen, gerade ganz zu Beginn, auch selbst im Rahmen von dieser Verhaftungssituation, eine grosse Überzeugung und auch ein grosses Selbstverständnis da gewesen, dass man sich da erklären kann. Dass man kann sagen, wie es gewesen ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, auch aus eigenen Erlebnissen in ähnlichen Konstellationen, auch gerade beim Wirtschaftsstrafrecht, wie da wirklich ein grosses Bedürfnis ist, sich zu erklären. Und ein grosses Bedürfnis ist, eben so Spezialwissen, so spezielle Vorgänge wollen, betriebswirtschaftlich oder ökonomisch erklären. Und ich denke, selbst wenn es da ein Anwalt ganz klar gesagt hat, hey, wir dürfen keine Aussagen machen, wir dürfen keine Aussagen machen, vielleicht ist das auch zur Diskussion gestanden in der Instruktion, kann es eben schon sein, dass man da mit der Überzeugung angeht, dass es gar kein Thema ist, ob man Aussagen macht oder nicht. Also wie selbstverständlich ist, dass man Aussagen macht. Wenn es wirklich stimmt, dass es eine 5 Minuten Vorbereitungszeit war, vor der ersten Haftübernahme, also 5 Minuten besprochen hat, also ganz ehrlich, ich hoffe, das stimmt nicht. Und ich hoffe, das war eine falsche Erinnerung von Herrn Stocker. Um es einfach so zu sagen. Das darf ja nicht sein, dass man sich 5 Minuten bespricht, bevor man die folgenschwere Entscheidung trifft, ob man Aussagen macht oder
nicht. Das weiss ich so genau nicht. Und eben, ich meine, die Erinnerung kann täuschen. Er schildert ja dann auch seine Depersonalisationserlebnis, also Entfremdungserlebnis. Und auch das zeigt nochmal, wie massiv der Druck am Anfang von einer Strafuntersuchung ist. Und ich finde es eben dann ganz wichtig, dass du eine Verteidigung bist, die reingeht und den Klient schützt, sich Zeit ausbedingt, das durchsetzt und halt auch vielleicht in dem unmittelbaren Moment für den Klient einfach die Entscheidung auch abnimmt, Aussage ja oder nein.
Trotzdem nochmal, in einem von den wenigen Fällen, wo ich es nicht geschafft habe, einen Klient oder eine Klientin von der Aussageverweigerung zu überzeugen, war auch an der Weststrasse. Wo man es wirklich versucht hat und versucht hat und versucht hat. Ich habe es gerade 45 Minuten versucht gehabt und es ist schlussendlich nicht gelungen. Weil es schlussendlich einfach der Entscheid war vom Klient, nein, danke vielmals, Herr Münch, für die Ausführungen, für die Erklärung, aber ich mache jetzt Aussagen.
Gut, aber das ist zu akzeptieren.
Das ist zu akzeptieren.
Sein Fall, sein Leben.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Herrn Stocker auch schwierig war, das korrekt nachzuerzählen, wie es wirklich war und wie es wirklich dazu gekommen ist, dass man eine Aussage gemacht hat im ersten Punkt.
Ja.
Du siehst, selbst wenn wir von einem direkt Betroffenen da Angaben haben, oder? Wie schwierig das ist, das wirklich richtig einzuschätzen, oder?
Ja, ja.
So meint, wenn man nicht dabei ist.
Ja, ja, aber ich finde so ganz viele Nebensächlichkeiten, wo er sagt, das finde ich gerade eindrücklich am Interview, weil all die ganz vielen kleinen Details, die er schildert, zeigen, dass er massiv, ich wiederhole mich, aber dass er massiv unter Druck gestanden ist und dass du in so einer Ausnahmesituation bist und dass du so folgenschwere Entscheid, Aussage oder nicht in so einem Moment machst, was in der Welt ist, ist in der Welt. Oder?
Ja. Einverstanden, aber es ist ungleich schwerer, jemand, der sich eben von 100 auf 0 runtergeht, der völlig funktioniert hat in der Gesellschaft, der erfolgreich war, dann auf einmal muss er so beraten und wo muss in so eine Direktive durchgeben. Es ist viel schwieriger als jemand, der vielleicht schon ein bisschen erfahren ist in dieser Umgebung oder wo man nicht auf Augenhöhe begegnet dem Klient, sondern der sich wie kann dann wirklich auch unterordnen kann. Das braucht es dann in so einem Moment. Und wenn man das eben nicht vorbereitet hat, so eine Situation. Und das ist der andere Punkt, wo mich noch wundern würde, das haben wir auch kurz angesprochen gehabt. Ich meine, dass man das nicht antizipiert hat, so eine Situation, und die vielleicht vorher schon vorbesprochen hat, was man in so einem Moment macht. Aber ja, im Nachhinein ist es natürlich immer schlauer, gell? Also, man kennt die genauen Umstände nicht, wie es dort war, in dem Anfangs 18, oder, wo die Untersuchung gelaufen ist, wo Finnmax ja,
gut,
ist, wo
Baumgartner-Mächler untersucht hat. Aber Sie haben ja Kenntnis von dieser Untersuchung Baumgartner-Mächler. Sie stehen dort Rede und Antwort. Sie wissen von der Finma-Untersuchung. So wie ich Finma-Untersuchungen kenne, wirst du ja auch begrüßt. Dass dann noch damit rechnest, dass jetzt gerade eine Strafuntersuchung angezeigt wird, dass es ein HD gibt und dass man dich 4 oder 3,5 Monate in Haft nimmt, das ist nicht naiv, nicht mit dem zu rechnen.
Wie meinst du das? Jetzt weiss ich nicht, was du meinst. Meinst du, man hätte damit rechnen oder man hätte nicht wirklich damit rechnen müssen?
Nein, man hätte nicht zwingend müssen mit dem rechnen, dass die so einfahren. Oder? Mhm. Das ist auch noch TKs gelaufen und.
Mhm.
Und ich meine, der ursprüngliche Tatverdacht hat sich ja dann in Luft aufgelöst. Also das, was man eigentlich zuerst gemeint hat, ist ja dann nicht gewesen.
Das ist der weitere Punkt, genau, das habe ich eindrücklich geschildert gefunden, wo der fallverantwortliche Staatsanwalt gesagt hat, über das 20-minütige Statement muss ich jetzt erstmal meditieren. Und wenn man dann wirklich der Hoffnung verfallen ist, man hat jetzt tatsächlich einen Punkt gemacht, man konnte etwas klarstellen und dann am nächsten Tag der Ernüchterung getroffen ist. Ja, dass man die Hoffnung hat, man können selber, man sagt eben selber Subjekt, man können dazu wirklich beitragen in so einer Strafuntersuchung. Das ist einfach leider oft eine Hoffnung oder ein Wunsch, der sich nicht erfüllt. Wie man es da fast exemplarisch gesehen hat. Ja, super gefunden. Letzter Punkt, den ich noch habe, ist einmal duschen pro Woche. Das ist vergangene Zeiten. Jetzt kann man zum Glück täglich duschen. In der Untersuchung ins Gefängnis, das haben wir den Jacqueline Pferd zu verdanken. Also, das ist schon noch tough, wenn er gerade überzählt hat, über Ostern, wenn er vor 4, 5 Tagen nicht duscht hat, nicht in der Zelle war. Also, sehr uncool, ja.
Also, Gregi, ich meine, es ist untersuchungshaft, das sind Leute, die potenziell unschuldig sind und dass man die Leute so behandelt. Es ist unter jeder Sau. Und ich bin auch froh, dass der Herr Stocker angestanden ist und das er mal so gesagt hat, weil das macht man sich sonst gar nicht so bewusst. Ich habe ganz viele Leute in meiner Umgebung, die mich fragen, du, ist das wirklich so? Ist das heute so in der Schweiz? Die können das fast nicht glauben.